Er wirft ihm vor, der Kopf der Bande gewesen zu sein. Er geht auch eigentlich davon aus, dass Antonius W. das Haus ausgesucht hat, dass er maßgeblich daran beteiligt war oder die Anweisung gegeben hat oder es vielleicht sogar selbst gemacht hat, das Telefonkabel zu zerschneiden und das Hausmädchen einzusperren. Darüber hinaus, und das ist ja dann nachher auch unbestritten, ist er auch der Mann, der das Ehepaar Sheehy mit der Waffe bedroht und letztlich auch abgedrückt hat.
Ost-West-Fälle, der True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. In Flotow brechen in der Nacht zum 11. Mai 1949 drei Männer in eine Villa ein. Mit einer Pistole bewaffnet stehen sie am Bett der schlafenden Bewohner. Als diese erwachen, eskaliert die Situation, ein Schuss fällt und der britische Oberst John Sheehy ist tot. Die Täter sind schnell gefasst. Gegen den Schützen wird im Herforder Rathaus eines der letzten Todesurteile in Deutschland gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich spreche heute mit dem NW-Kollegen Jobst Lüdeking. Hallo Jobst.
Hallo Birgit.
Um den Fall und das drastische Urteil zu verstehen, müssen wir ein wenig in die Geschichte eintauchen. Jobst, wie sah es 1949 im Nachkriegsdeutschland aus?
Wir können das uns eigentlich gar nicht vorstellen. Das heißt ja, dass mit Kriegsende die komplette Ordnung zusammengebrochen war und der alliierte Kontrollrat die Regierungsgeschäfte in der späteren Bundesrepublik übernommen hatte. Es gab eine Menge heimatloser Menschen und die Situation war eigentlich auch aufgrund der sozialen Konflikte, die es dann gab, alles andere als ungefährlich. Mhm. Und ja, die Menschen haben halt eben versucht, auf jede Art und Weise irgendwie auch ein bisschen zu essen zu bekommen, ein bisschen Wohlstand zu erhaschen. Und die Situation ist eigentlich sehr instabil gewesen damals, auch für die Angehörigen der britischen Streitkräfte.
Jobst, du hast dich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Woher hast du deine Informationen? Wo bist du fündig geworden?
Das war eigentlich ein Zufall. Ein Kollege von mir hat eine Recherche laufen gehabt und kam dann mit der Meldung über das Todesurteil in diesem Fall zu mir und sagte, du, das ist doch vielleicht was für dich. Und ich guckte dann drauf und habe angefangen zu recherchieren, weil es natürlich insofern interessant war, weil es nach meiner bisherigen Recherche wohl eines der letzten Todesurteile ist, die in der Bundesrepublik gefällt wurden.
Kommen wir zum Fall. Kommen wir zum Mord an Oberst John Sheehy. Was weißt du über die Nacht zum 11. Mai 1949?
Wir können uns da eigentlich auch nur auf das Aktenmaterial stützen. Also es gibt ein größeres weißes Haus an der Weserstraße in Flotow und dieses gesamte Anwesen ist eigentlich sehr repräsentativ. Und es ist damals von der britischen Militärregierung für die Unterbringung eines ihrer Beamten, eben halt von Oberst John Sheehy, Sir John Sheehy, requiriert worden. Das bedeutet also, dass die damaligen Bewohner ausziehen mussten und die britischen Militärangehörigen die Wohnung bzw. das Haus übernommen haben. So ein repräsentatives Haus zog natürlich auch Blicke auf sich und so wie sich das darstellte, wollte also der Antonius W., wir haben jetzt den Namen geändert, zusammen mit seinem Komplizen Robert M., und dessen Stiefbruder in dieses repräsentativ erscheinende Haus an der Weserstraße einbrechen. Die Männer haben also bis dato auch einige Erfahrung gehabt und haben eigentlich auch schon Raubüberfälle bzw. Einbrüche begangen. Und sie glauben, wie dieser Antonius Weders dann nach seiner Festnahme aussagt, dass dort der Besitzer einer Brauerei lebt. Mhm. Ja, und die gehen das dann damals sehr generalstabsmäßig an. Sie kappen die Telefonleitung, steigen in das Gebäude ein, sperren das Dienstmädchen in ihrem Zimmer ein. Und draußen steht halt eben der Stiefbruder des Komplizen von Antonius W. Der steht Schmiere und soll eben halt aufpassen, dass niemand kommt. Die Täter sind dann halt eben im Haus bis in das Schlafzimmer des britischen Oberst vorgedrungen, standen dann an seinem Bett und fordern ihn dann auf mit den Worten, Hände hoch, geben Sie die Uhr her. Zumindest ist das das, was Antonius W. später in der Vernehmung gesagt hat. Aufgrund des Krachs, der sich dann entwickelt, wird dann auch John Sheehys Ehefrau wach. Die berichtet dann allerdings wieder gegenüber den Ermittlern, dass sie zunächst eine Person mit einem Revolver gesehen hat. Und sie sagte dann damals wörtlich, der Fremde richtete den Revolver auf mich. Was er sagte, konnte ich nicht verstehen, so die Witwe, die natürlich Englisch sprach und bis dato eigentlich auch nur wahrscheinlich rudimentäre Kenntnisse der deutschen Sprache hatte. Die Frau hat dann eigentlich noch weiter erzählt, sie habe gesehen, dass ihr Mann etwas in der Hand gehalten habe. Offensichtlich habe es sich um einen Schuh gehandelt und dann sei ein Schuss gefallen. John Shee sackte dann zusammen, die Täter fliehen und der Mann stirbt dann nachher und die Frau hat dann in ihrer Panik noch die Tür abgeriegelt. Dann hat es die Haushaltshilfe offenbar geschafft, hinunterzukommen. Ja, und ein zur Hilfe gerufener lokaler Arzt kann dann eben halt nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen. Wie sich dann später herausstellt, hat der Schuss der Pistole direkt sein Herz getroffen.
Also in der Villa in Flotow lebte kein Brauereibesitzer. Die Villa war von den Briten konfisziert worden, sondern es lebte dort Oberst Sheehy mit Familie. Was kannst du uns über diesen Mann und seine Familie erzählen?
Eigentlich nur das, was man eigentlich auch, sagen wir mal, in offiziellen Quellen findet, zum damaligen Zeitpunkt 59 Jahre alt, hat eigentlich schon eine ganze Reihe an Aufgaben für das britische Empire übernommen. Geboren wurde er in damals noch zu Großbritannien gehörenden Irland, wenn ich mich richtig erinnere, in Tuam, falls ich es richtig ausspreche, Grafschaft Galway. Und ja, er hat dann studiert an diversen Colleges und hat dann angefangen für die britische Verwaltung in Indien bzw. Burma, dem heutigen Myanmar, tätig zu werden. Und hat da eigentlich auch über Jahrzehnte Verwaltungsaufgaben wahrgenommen. Zwischen 14 und 18 hat er dann für das britische Empire im Ersten Weltkrieg gekämpft und war dann bis zur indischen Unabhängigkeit wieder, offenbar auch als Finanzfachmann, bis 1947 auf dem Subkontinent im Dienst.
Und wie kam er dann nach Flotow?
Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er natürlich ein ausgewiesener Finanzfachmann war. Und der alliierte Kontrollrat, für den er dann also zuerst tätig war, der brauchte natürlich Fachleute. Man muss natürlich davon ausgehen, dass die Briten, aber auch die Amerikaner und die Franzosen wenig Interesse bzw. wenig Vertrauen erstmal in die lokalen deutschen Beamten hatten, sondern halt eben auch gerne für die wirklich entscheidenden Fragen ihre eigenen Fachleute für Ort hatten. Und in dem Zusammenhang, in dem Kontext wird er sehr wahrscheinlich dann als Finanzexperte für den alliierten Kontrollrat tätig geworden sein.
Und er ist dann mit Familie?
Er ist dann, also das Paar hatte drei Kinder, nach Flotow gezogen. Allerdings sind die Kinder wohl in Großbritannien geblieben. Ah, ja. Das mutmaße ich jetzt mal, weil über die wird in den Akten nichts gesagt.
In England schlugen die Wellen hoch, als der Mord an den Briten bekannt wurde. Jobst, alle großen Medienhäuser berichteten von der Tat.
Ja gut, also wir wissen also zumindest von einer großen Boulevardschlagzeile, die gelaufen ist in Großbritannien. Diese Tat, die löste natürlich Bestürzung aus und es hieß dann Thieves kill Britain in German home. Also Diebe töten Briten in deutschem Haus beziehungsweise in seinem deutschen Haus, titelte beispielsweise der britische Daily Mirror. Und weiter heißt es dann auf Englisch, Einbrecher ermordeten Sir John Shee.
Währenddessen wurde hier in OWL konzentriert ermittelt und schon wenige Tage nach der Tat gab es sogar den ersten Fahndungserfolg.
Genau, da kann ich allerdings auch nicht ganz nachvollziehen, wie man das geschafft hat. Fakt ist einfach, dass man einen der Komplizen von Antonius W., den Robert M., gefasst hatte. Und der versuchte dann offensichtlich aus der Haft heraus ein Kassiba, also eine versteckte Nachricht, zu schmuggeln. Und in dieser versteckten Nachricht wurde Antonius W. als Täter belastet. Diese Nachricht von M., der später auch ein Geständnis ablegte, die sorgte dann auch dafür, dass die britischen Mordermittler dem damals 24-Jährigen, auf die Spur kamen.
Federführend bei den Ermittlungen war erst Bielefeld.
Bielefeld, genau. Also man muss sich das so vorstellen, dass es ja in der Form noch keine Staatsanwaltschaft, beziehungsweise dass es zwar eine Staatsanwaltschaft, auch eine deutsche Staatsanwaltschaft gab, aber da es sich ja auch um einen Angriff, um ein Verbrechen an einem britischen Militärangehörigen, also an einem Angehörigen der britischen Streitkräfte handelte, dass da halt eben auch dann eigene britische Ermittler eingesetzt wurden.
Also beides, sowohl Deutsche als auch Briten?
Nein, Nein, nein. Ich gehe ganz fest davon aus, dass tatsächlich die Deutschen mehr oder minder beschränkt wurden auf so, in Anführungszeichen, Hilfstätigkeiten.
Ah, ja.
Aber die eigentlichen Ermittlungen werden seitens der Briten gelaufen sein.
Jups, was weißt du über diesen Antonius W., der geschossen haben soll?
Das ist auch eine der Personen, die in den Akten, zumindest in den deutschen Akten und Zeitungsberichten, nur sehr schemenhaft skizziert werden. Also offenbar gehörte er auch mit zu diesen ganzen Personen, die durch den Krieg ihre Heimat verloren hatten und eigentlich jetzt versuchten, in irgendeiner Form in Deutschland zu überleben, ohne dass sie halt eben vielleicht wieder zurückkehren konnten.
Am 4. Juni 1950 beginnt dann der Prozess im Mordfall Sheehy, und zwar im großen Saal des Herforder Rathauses. Jobst, du bist MW-Redakteur in Herford und kennst dich im dortigen Rathaus gut aus. Kannst du uns das Gebäude und den großen Saal mal beschreiben?
Das ist eigentlich ein sehr, sehr repräsentatives Rathaus, und dieser Saal ist dunkel getäfelt. Wirkt also sehr imposant, wenn man reingeht, ist nach 1900 errichtet worden, beziehungsweise das Gesamtgebäude ist nach 1900 errichtet worden und wirkt eigentlich in seiner Ausstattung sehr ehrfurchteinflößend oder soll so wirken. Mhm. Es gibt einen Rund, in dem die Ratsherren sitzen, und dann gibt es für die Zuhörer oben Tribünen. Das heißt also, die Zuhörer können von oben auf das Geschehen dann runtergucken.
Weißt du, weshalb das im Rathaus in Herford stattfand, dieser Prozess?
Möglicherweise aufgrund des Tatortprinzips. Das heißt also, die Militärverwaltung für die britische Besatzungszone, die war konzentriert an drei Orten. In Herford, in Bad Oeynhausen und in Lübbecke. So, und wahrscheinlich war Herford aufgrund des, Tatortprinzips ausgesucht worden, und möglicherweise gab es auch in Bielefeld kein Gebäude, das dafür in irgendeiner Form in Frage kam.
Weil Bielefeld bombardiert war und da nicht mehr viel stand.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann jetzt über den Zustand des Bielefelder Rathauses nichts sagen, aber wahrscheinlich wäre dann der Bielefelder Ratssaal zu klein gewesen.
Gut, und in diesem altehrwürdigen Herforder Rathaus findet jetzt diese Verhandlung statt. Unter britischer Leitung und nach britischem Recht.
Genau, das ist eigentlich sehr interessant, denn zu dem Zeitpunkt, als die Verhandlung beginnt, 1950, da gibt es ja eigentlich schon die Bundesrepublik Deutschland. Und da gibt es das deutsche Recht, das sagt, es gibt keine Todesstrafe mehr, die ist abgeschafft worden, obwohl ja offenbar in einigen Länderverfassungen, in einigen deutschen Länderverfassungen die Todesstrafe noch aufgeführt wird, ist sie nach bundesdeutschem Strafrecht verboten. So. Und hier ist es allerdings so, dass hier ja noch alliiertes Recht zur Anwendung kommt. Ich sage das jetzt mal sehr lax. Das Problem dieser drei Männer, die sich da vor Gericht verantworten müssen, ist ja, dass sie sich knapp zwei Wochen vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Tat haben hinreißen lassen. Sonst wäre wahrscheinlich bundesdeutsches Recht zur Anwendung gekommen. Das heißt, sie haben die Tat am 11. Mai 1949 begangen, und wenn ich jetzt richtig liege, war am 23. Mai 1949 die Gründung der Bundesrepublik.
Knapp daneben ist auch vorbei. Jobst, der britische Ankläger sieht in Antonius W. den Haupttäter. Was wirft er ihm vor?
Er wirft ihm vor, der Kopf der Bande gewesen zu sein, und er geht auch eigentlich davon aus, dass Antonius W. das Haus ausgesucht hat, dass er maßgeblich daran beteiligt war oder die Anweisung gegeben hat oder es vielleicht sogar selbst gemacht hat, das Telefonkabel zu zerschneiden und das Hausmädchen einzusperren. Darüber hinaus, und das ist ja dann nachher auch unbestritten, ist er auch der Mann, der das Ehepaar Sheehy mit der Waffe bedroht und letztlich auch abgedrückt hat.
Der Angeklagte Antonius W. wusste ja offensichtlich sehr genau, was ihm bei seiner Verurteilung blüht, nämlich die Todesstrafe, weil er hatte bereits bei seiner Verhaftung die Befürchtung geäußert und einen britischen Polizeioffizier weinend gefragt: Mr. Harris, werde ich nun gehängt? Wie hat er versucht, sich vor Gericht zu verteidigen oder die Tat zu rechtfertigen?
Also darüber wird auch nur in Ansätzen Aufschluss gegeben. Er soll dann gesagt haben, ich habe ja gar nicht gewusst, dass diese Waffe geladen ist. Es hieß dann auch nachher, dass er diese Waffe von seinem Komplizen übernommen hat. Die damaligen Aussagen sind aus Sicht des Gerichtes eigentlich ausreichend.
Mhm. Wo die Waffe herkommt, ist unklar.
In einem Land wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Waffen grassieren, ist es wahrscheinlich schwer möglich, da irgendwie eine Quelle zu nennen. Weil wahrscheinlich gab es die Dinger an jeder Straßenecke, wenn man sich ein bisschen bemühte.
Jobst, wirklich viel konnte Antonius W. nicht zu seiner Verteidigung sagen. Und auch sein Rechtsanwalt hatte nicht wirklich viel in petto.
Er hat sich dann eigentlich darauf fokussiert, dass er gesagt hat, dass er um Milde bittet, und er hat dann eigentlich auf das Alter seines Mandanten, wie gesagt, Antonius W. war damals 24 Jahre alt, verwiesen, und dass er eigentlich auch gar nicht gewusst habe, wen er da überfällt, und er deshalb eben halt um Milde bittet.
Jobst, hast du beim Wühlen im Archiv, also wo hast du eigentlich überhaupt überall gewühlt?
Das war gar nicht so viel. Wir haben alte Zeitungsbände natürlich, der Neuen Westfälischen bzw. der Freien Presse, in denen der Fall dann nochmal aufgeschlüsselt wurde. Darüber hinaus, wo die unvollständig waren, konnte ich dankenswerterweise auch auf das Herforder Kommunalarchiv zurückgreifen. Mhm. Die haben dann also auch die letzte Frage zum Schicksal von Antonius W. geklärt.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal zu. Jobst, stand in deinen Informationen irgendetwas zur Atmosphäre im Gerichtssaal und wie der Prozessverlauf war?
Nein, also die bisherigen Artikel geben darüber so gut wie keinen Aufschluss. Was wir sehen können, ist ein altes Foto, das eine Verhandlung des britischen Militärgerichts in Herford zeigt. Und da kann man sehen, dass es ein ungeheures Interesse an diesem Fall, der allerdings, wie gesagt, auf dem Foto gar nicht benannt wird, gegeben haben muss. Also da stehen wirklich Trauben von Menschen vor dem Rathaus und möchten offenbar rein, beziehungsweise sind zumindest in der Hoffnung, dass sie Informationen über das Urteil bekommen.
Mhm. Aber wie jetzt die Atmosphäre war, der Verlauf, wie der Angeklagte oder die Angeklagten reagiert haben?
Also der Antonius W. an sich hat sich während des Verfahrens relativ ruhig und in sich gekehrt verhalten, hat also nicht gesprochen und hat eigentlich das gesamte Verfahren so, ja, heute würde man sagen, mit so einer Teflonweste an sich vorbeiziehen lassen. Mhm. Sehr regungslos und emotional hat sich da offenbar gar nichts getan.
Mhm. Ebenso regungslos nimmt Antonius W. auch den Schuldspruch auf. Nach nur zwei Verhandlungstagen wird er zum Tode verurteilt. Jobst, wie sollte die Todesstrafe vollstreckt werden?
Ja, da gab es zwei Haftanstalten, einmal in Werl und einmal die in Hameln, in denen die britische Militärverwaltung Todesurteile vollstreckte. In Werl war, wenn ich das richtig gelesen habe, vor allen Dingen so, dass die Delinquenten erschossen wurden. Und in Hameln war es wohl so, dass sie gehängt wurden.
Mhm. Okay. Antonius W. und sein Anwalt versuchen noch, das Schlimmste abzuwenden und gehen vom höchsten britischen Gericht in Berufung.
Das bringt allerdings auch keine Änderung dieses Falls, sondern das Gericht bestätigt dieses Todesurteil, weil sie auch sagen, alleine dadurch, dass die Ehefrau des Obersts den Namen ihres Mannes gerufen hat und klar war, dass sie Britin ist, hätte auch den Tätern klar sein müssen, dass sie bei einer britischen Familie eingebrochen haben.
Und nicht bei diesem Brauereibesitzer. Genau. Und dass sie vermutlich nicht verstanden haben, was sie machen sollten.
Genau.
Jobst, dieses Herforder Todesurteil ist wohl eines der letzten auf bundesdeutschem Boden.
Wenn meine Recherchen richtig sind, ist es tatsächlich eines der letzten. Und es hat mich dementsprechend auch überrascht, dass es dazu gekommen ist. Also wie gesagt, die Bundesrepublik existierte zu diesem Zeitpunkt schon. Mhm. Und das bundesdeutsche Recht sah halt keine Todesstrafe vor.
Aber es ist nach britischem Recht Recht genau. gesprochen worden. Dazu muss man sagen, in der DDR wurde erst am 17. Juli 1987 offiziell verkündet, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Die letzte Hinrichtung gab es in der DDR aber am 26. Juni 1981. Jobst, zum Schluss gibt es in unserem Fall, ich will jetzt nicht sagen ein Happy End, aber immerhin für Antonius W. eine glückliche Fügung. Das Todesurteil gegen ihn wurde nie vollstreckt.
Ja, das ist dann tatsächlich das Happy End für ihn, weil die Vollstreckung des Todesurteils an das Votum bzw. die Unterschrift des damaligen Hohen Kommissars in der damaligen britischen Besatzungszone, damals hieß der, glaube ich, Kirkpatrick, gebunden war. Und der hat halt eben dieses Urteil nicht bestätigt. Damit war halt eben die Hinrichtung vom Tisch, allerdings nicht die Haftstrafe. Und die Todesstrafe, die Herforder Todesstrafe, soll dann in eine Zuchthausstrafe von 21 Jahren umgewandelt worden sein. Danach müsste halt eben Antonius W. um das Jahr 1970 wieder entlassen worden sein.
Mehr weißt du darüber aber nicht.
Danach verliert sich seine Spur.
Mhm. Im Mai 1949 wird bei einem Einbruch in eine Flutower Villa ein britischer Militärangehöriger erschossen. Die Täter sind schnell gefasst und kommen vor Gericht. Im Herforder Rathaus wird aber nicht deutsches, sondern britisches Recht gesprochen. Und das hatte in der Nachkriegszeit einen besonderen Paragraphen. Danach wird für den Mord an einem Mitglied der britischen Streitkräfte die Todesstrafe verhängt. Der Haupttäter und Todesschütze Antonius W. wird also zum Tode verurteilt. Das Urteil wird allerdings nie vollstreckt, sondern in 21 Jahre Zuchthaus umgewandelt. Ja, und das war's für heute mit den Ostwestfällen. Zu Gast war der NW-Kollege Jobst Lüdeking. Schön, Jobst, dass du im Podcast-Studio warst.
Vielen Dank, Birgit.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der nw-Plus-App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.